Marc Rehklau ist Bestseller, Autor, Self-Publisher und Coach, der sich von einem sehr ungeliebten Job zu einem der erfolgreichsten Autoren oder zu einem der erfolgreichsten deutschen Autoren entwickelt hat, aber nicht mit den deutschen Versionen seiner Bücher. Er hat über 1 Million Bücher verkauft und in diesem Interview, was du gleich sehen wirst, spricht er darüber, wie er dorthin gekommen ist. Er spricht über Zweifel, über Erkenntnisse, über Neuanfänge. Und was ich besonders schön finde und was mich auch besonders berührt hat, ist die Art, wie er über seine Ängste spricht, wie er darüber spricht, wie er diesen Weg gegangen ist, was ihn dabei geholfen hat, was ihn gebremst hat, aber auch welche Zeichen er vom Leben bekommen hat, dass es jetzt Zeit ist, einen anderen Weg zu gehen, die Richtung zu ändern. Letztendlich geht es um Disziplin, um Selbstwert und die Kunst, sich selbst zu vertrauen. Mich hat das Interview unheimlich inspiriert. Ich durfte Marc 2025 bei der Self-Publishing-Show in London kennenlernen und habe auch zuvor schon ein Interview mit ihm gehört bei Joanna Penn. Und als ich das gehört hatte, wusste ich, ich will ihn hier haben und deswegen bin ich so, so froh, dass er ja gesagt hat. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude bei dem Interview. Wie immer, nimm das für dich mit, was du daraus mitnehmen kannst, was sich für dich stimmig anfühlt oder auch was dich vielleicht triggert. Kommentier total gern, was das ist. Und ja, without further ado, hier ist Marc Rehklau.
Hallo Marc, es ist so schön, dass du hier bist. Danke, dass du dir die Zeit für uns genommen hast, für mich genommen hast.
Es ist mir ein Vergnügen. Ich habe dir ja vorher kurz off-camera gesagt, zweiter Podcast in Deutsch.
Ja, ich habe mich so geehrt.
Macht mir Spaß, auch mal wieder in meiner Muttersprache zu sprechen. Wobei meine Muttersprache ist ja Schwäbisch, also bei Hochdeutsch muss ich mich schon anstrengen. Aber das geht
Berlin, wir verstehen die Schwaben super, weil ich glaube die Hälfte der Berliner, ein Viertel der Berliner sind wahrscheinlich Schwaben.
Das stimmt.
Okay, Marc, erklär mir mal, wie kommt man davon, dass man von diesem alles überragenden Wunsch, Fußballprofi zu werden, wie kommt man dann dazu, International Business und Sprachen zu studieren, dann 11 Jahre einen Job zu machen, den man hasst, um dann Vollzeitautor zu werden?
Ja, eigentlich die normale Karriere eines jungen Mannes in Deutschland, oder? Als Kinder wollten wir früher, in meinem Alter, wir wollten alle Fußballer werden. Und das klappt leider nur bei den wenigsten. Und bei mir war das einfach so blöd. Ich wollte nie aufgeben, weil ich wusste immer, ich habe eine gute Saison reicht mir, weil ich in der Jugend habe ich ziemlich hoch gespielt. Und dann ging es aber steil bergab. Aber ich wusste immer, eine gute Saison und dann kann es wieder Richtung nach oben gehen. Aber die gute Saison kam halt nie. Und dann habe ich ja beinahe schon, Gott sei Dank, mir mal das Auge leicht verletzt. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich mich auf Studieren konzentrieren. Also ich habe auch relativ spät angefangen mit Studieren, mit 23,5 erst. Ne? Und dann, ja, dann studiert man. Habe ich halt studiert International Business. Das war so das Einzige, ja, was so, ich wusste gar nicht, was ich wollte, aber die Leute haben immer gesagt, International Business, also BWL natürlich, ne, wer nichts weiß, der studiert halt BWL und dann, ich wollte halt das Internationale und dann haben das irgendwie innerhalb von 4 Wochen 3 verschiedene Leute zu mir gesagt, ich sage, okay, komm, International Business, weil ich wollte halt immer raus aus Deutschland. Ich war also davor schon ein Jahr in Amerika bei Disney und mich hat's immer rausgezogen. Und dann habe ich gesagt, gut, dann machen wir International Business, da komme ich dann mal raus. Studium hat mir aber überhaupt nicht so richtig gefallen, weil ich auch eher plötzlich musste, also ich war so durchs Gymnasium, bin ich so ohne Lernen durchgekommen, ja, ich musste nie lernen, weil ich habe halt dann Leistungskurs Englisch und Deutsch genommen, da musste man ja auch nichts drauf lernen. Dann habe ich immer gesagt, okay, was ich in Englisch in 8 Jahre nicht gelernt habe, das lerne ich auch jetzt in 2 Jahre nicht mehr. Das war so meine legere Angehensweise. Und plötzlich musste ich im Studium auswendig lernen und da war ich auch nie gut. Und da habe ich echt riesen Probleme gehabt, habe es dann aber Gott sei Dank geschafft, nach sehr viele Semester, ich weiß gar nicht, 10 oder 11. Und dann habe ich, erstmal war ich arbeitslos, habe überhaupt keinen Job bekommen, habe mich also in Deutschland hoch und runter beworben, dass ich teilweise das Bewerbungsgeld, diese Fahrtkosten und so, da hätte ich beinahe schon davon leben können, wenn ich das weitergemacht hätte. Und dann habe ich aber, dann kam irgendwann mal meine Mutter her so und hat gesagt, zusammen, warum bewirbst du dich eigentlich in Deutschland? Du wolltest doch eh immer raus aus dem...
Das hat deine Mama gesagt?
Das hat mir meine Mama gesagt, ja, weil die hat mich so angeschaut und gesagt, warum bewirbt er sich? Der hat mir jetzt 5 Jahre erzählt, er will raus aus Deutschland und plötzlich bewirbt er sich die ganze Zeit in Deutschland. Und dann habe ich gesagt, hoppla, du hast recht. Und dann habe ich mich über die Außenhandelskammer, habe ich mich in Barcelona beworben, bei einer Druckerei auch noch, also habe ich auch gar nichts damit am Hut gehabt. Aber... gesagt, ja, ich brauche jetzt so langsam mal einen Job und die haben mich sofort genommen beim Interview, war toll und dann war ich plötzlich bei meinem Kumpel, so vom der arme Marc, der keine Arbeit findet, war plötzlich so der Sack. Jetzt ist er in Barcelona, da war ich praktisch in den Hochzeiten von Barcelona, also Anfang 2003.
Konntest du das schon Spanisch?
Da konnte ich schon Spanisch. Spanisch habe ich in einem Praktikum in Mexiko gelernt. Das war 99 bei Volkswagen. Und dann bin ich danach, ja, Barcelona, habe da dann wirklich 11 Jahre in einem Job gearbeitet, den ich überhaupt nicht
mag. Bist du in der Druckerei geblieben?
Ich war die ganze Zeit in der Druckerei, ja.
Von
der
bin ich gemacht? 2000.
Hä?
Und was hast du da gemacht?
Ich war Sachbearbeiter, Export, also ich habe mir den Titel selber geben können, weil das war ein Familienunternehmen. Also ich war dann Export Sales Manager oder was. Und ich habe tatsächlich die deutschen Verlage betreut, zusammen mit meinem Kollegen in Deutschland, die dann bei uns Bücher druckt haben. Also echt die ganzen Großen waren alle da, aber irgendwie waren die dann auch teilweise mit der Qualität nicht so zufrieden und so, die ich natürlich immer verteidigen musste. Aber im Nachhinein muss ich auch sagen, okay, würde ich bei der Druckerei meine eigenen Bücher drucken lassen? Ich meine, nein, ja, weil ich drucke sie ja mit Amazon, also insofern.
Und da war ich. Ist das noch so ein Ding? Spanische Druckereien, weil, also die Druckereien, die ich so kenne, die sind dann meistens halt in Polen oder auch in Tschechien.
Manche es auch war genau das. Also, spanische Druckerei, das war so Ende, Anfang 2000 war das halt genau das, was jetzt Polen und so ist, ne? Also, die waren halt sehr billig. Und dann kamen sehr viele deutsche Großverlage, also Random House und alle haben dann in Spanien gedruckt. Okay. Aber in meiner Zeit habe ich dann auch so langsam schon den Abstieg gemerkt, wo dann die deutsche Verlage halt Richtung Slowenien, Polen, Slowakei, Slowenien war es da noch, aber ich denke ja dann Polen, Slowakei, China natürlich. Und wie gesagt, da habe ich 11 Jahre lang gearbeitet. Die ersten 2, 3 Jahre hat es auch super Spaß gemacht, aber irgendwann war es halt immer das Gleiche und so, ne? Und war halt der Familienunternehmen, da konnte ich dann auch nicht mehr weit nach oben kommen, ja, und da wurdest du praktisch ausgepresst wie eine Zitrone, aber ich habe im Nachhinein, muss ich sagen, sehr viel gelernt da, lustigerweise auch mit Büchern und Buchdruck überhaupt nichts am Hut gehabt davor, aber natürlich später, wo ich dann selbst Verleger geworden bin, natürlich sehr viel Wissen mitgenommen und meine Freundin Natalie, die sagt immer dadurch, ich muss, in meiner Arbeitszeit sind ja tausende von Cover über meinen Tisch gegangen, ja, die musste ich zwar nur anschauen und abmesse vielleicht, aber im Unterbewusstsein ist da bestimmt so viel hängen geblieben, dass man dann irgendwie auch mit der Zeit ein Feeling für Cover kriegt, wobei ich mich immer noch, also an meine Cover-Designer, da denen vertraue. Das ist halt auch so eine Sache bei uns, ne? Self-Publishing, also ich weiß halt, was ich kann und ich weiß halt auch, was ich nicht kann und zum Beispiel, ich weiß, ich kann schreiben, so wie ich spreche, aber ich brauche immer einen guten Proofreader und auch so, ja, Editor, der das Buch dann schön macht, ja, der es dann in eine Form bringt. Und wegen dem lasse ich das dann auch von Profis machen, sage ich mal. Ne? Und wie, jetzt haben wir angefangen beim Fußball, ja, und dann kam das, und dann war ich dann im Job, der mir nicht gefallen hat, bin dann entlassen worden im September 2013, habe da schon eine Coaching-Ausbildung gemacht, Live-Coaching.
Das heißt, du hast nicht aktiv gekündigt?
Ne, ich bin entlassen worden.
Und was wäre passiert, wenn du nicht entlassen worden wärst?
Dann wäre ich da verreckt in der Bude. Nee, dann wäre nichts passiert. Also das war wirklich, ich war völlig ausgebrannt. Also das, ich weiß, du beschäftigst dich ja auch mit dem Thema. Ich sag mal immer so, wenn man seine Probleme nicht löst, ja, dann lösen sich die Probleme irgendwann von selber. Aber leider meistens in Art, wie es einem nicht gefällt. Also einer Krankheit, Unfall und so weiter und so weiter.
Und bei mir war es beim Fußball halt so, wahrscheinlich, oder?
Ja, genau. Und da war es halt so, ich habe alles gemacht. Ich habe schon seit 2006 mir Geld zur Seite gelegt. Also ich habe genug Geld gehabt. Ich hätte jederzeit kündigen können, aber es hat einfach der Mut gefehlt. Und dann habe ich dann so weit von mir weggeschoben und dann wurde es immer unerträglicher. Und dann hat Gott sei Dank meine Chefin mich erlöst, weil natürlich gerade zu dieser Zeit auch der deutsche Markt völlig nach unten ging, wo ich dann auch zu ihr gesagt habe, ja, okay, die hätte mich auch schon 2 Jahre früher feuern können. Hätte ich auch. Das ist auch okay gewesen, weil es einfach so ist. Die haben mich praktisch noch mitzogen. Ich habe dann sehr viel auch im Innendienst gemacht, in der Druckerei mehr organisatorische Sache, Buchbinderei und so weiter, um praktisch meinen Job zu rechtfertigen. Aber das kam dann zur richtigen Zeit und ich hatte dann auch das Coaching-Training gemacht und dann habe ich super naiv gesagt, jawohl, ich werde jetzt Live-Coach. Ja, so wie sie es uns erzählt haben, ja, du machst dann die Coaching-Ausbildung und dann rennen dir die Leute die Tür ein und jeder will 100 Euro zahlen, damit du Coaching machst. Das war natürlich überhaupt nicht so. Ja, also ich war dann erstmal nur ein bisschen arbeitslos. Ich wusste aber, also ich hatte Ersparnisse und Arbeitslosengeld und wusste, das reicht ich konnte meinen Lebensstandard beibehalten und wusste, das reicht für 2 Jahre. Und ich habe halt diesen Glaubenssatz, was ich wirklich sage, okay, in 2 Jahren, wenn du dich 2 Jahre, 8 Stunden jeden Tag mit irgendwas beschäftigst, dann klappt es. Also selbst wenn ich sage, jetzt will ich Golfspieler werden, würde dann 2 Jahre jeden Tag 8 Stunden Golf spielen. Ich denke schon, dass ich dann ein relativ guter Golfer werden würde. Vielleicht würde es auch 5 Jahre dauern. Aber dieses Ding, ja, also früher habe ich immer gedacht, Naturtalent und so und nö, also inzwischen bin ich drauf gekommen, nö, eigentlich ist alles, also selbst die größten Sportler sind meistens Leute, die einfach mehr trainiert haben, wie alle anderen. Es gibt natürlich schon Talent, aber ich sag mal, vielleicht ist 20% Talent, 80% Training. Ja? Und ich kenne auch viele Talente, die mit mir zusammen Fußball gespielt haben, die es leider auch nie geschafft haben, weil da halt die 80% Wille und Disziplin oder und Training halt gefehlt haben. Und dann war ich also, da habe ich gemerkt, das mit dem Coaching, ja, das klappt nicht, da kriege ich keine Kunden und war dann nur arbeitslos und habe dann angefangen, mein erstes Buch zu schreiben, 30 Tage. Und das habe ich dann im August 2014 habe ich es veröffentlicht auf Amazon.
Du hast 30 Tage geschrieben?
Das heißt 30 Tage. Es heißt 30 Tage. Ändere deine Gewohnheiten, ändere dein Leben.
Genau. Aber das hast du auch schon auf Englisch zuerst geschrieben, oder?
Das habe ich zuerst auf Englisch geschrieben. Ich schreibe genau, alles.
Wie war der englische Titel?
30 Days, Change Your Habits, Change Your Life. Ja, und der.
Das klingt einfach viel.
Ja. Und das war der Hammer. Also da ist zwar erstmal gar nichts passiert, ein halbes Jahr lang, wie das so ist bei uns Selbstverlegern. Und dann, es war also unglaublich eigentlich, da habe ich im Januar 2015 habe ich 8 E-Books verkauft. Ja, und da habe ich auch schon wieder gedacht, oje, oje. Und das ist mir auch schon mehrere Male in meinem Leben passiert, in meinem Autorenleben, dass ich dann wirklich gesagt habe, hoppla, jetzt muss was passieren, weil das Geld schmilzt dahin. Und da habe ich so einen BookBub-Deal bekommen im März. Das ist dieser Newsletter, die haben 1 Million Leute oder so. Und da habe ich das Buch umsonst hergebe. Und das hat dann 40.000 Downloads gehabt.
Wow.
Und wo es umgeschalten hat auf Paid, weil das damals der Amazon-Algorithmus nur so war, da war es halt plötzlich ganz oben. Also war ich plötzlich vor Tim Ferriss, vor den ganzen Größen stand dann immer mein schönes Buch 30 Days. Und dann habe ich da richtig schön, also zum ersten Mal richtig Geld verdient, wo man damit leben kann, sage ich mal. Und dann habe ich sogar ein halbes Jahr später nochmal einen BookBub-Deal bekommen. Und dann nochmal die gleiche Sache, da habe ich dann 30.000 Downloads gehabt und 3 Monate später nochmal ein BookBub-Deal und dann habe ich also insgesamt 100.000 Bücher umsonst hergegeben, habe dann bestimmt auch schon 10.000 oder 15.000 verkauft, ne, damals zu den Zeiten noch, und das war dann natürlich schon okay, und dann hat es plötzlich leider aufgehört, ne, und dann war ich wieder so, dann kam wieder der Moment, wo ich gesagt habe, oh Gott, man kann also sich nicht nur auf diese Deals verlassen, sondern da muss jetzt was passieren. Und da habe ich halt andere Sachen probiert, Unternehmenstraining, Speeches oder so, aber das hat immer nie so richtig funktioniert. Das war nie genug. Und dann war es Ende 2017, war dann wieder so ein Moment, wo ich gesagt habe, oh je, wenn es jetzt so weitergeht, mein Freund, dann muss ich wahrscheinlich doch wieder Arbeit suchen. Und das wollte ich eigentlich auch nicht unbedingt. Und da habe ich erst mal so meine Einnahmen angeschaut und habe gesagt, woher kommt das Geld, weil das ist ja diese schöne 80-20-Regel, dass 20% von deinen Einnahmen von 80%, ne, 80% von deinen Einnahmen kommen von 20% von deinen Produkten. Und bei mir war das Bücher, ja, und da habe ich einfach Entscheidung drauf gesagt, okay. Und das war eigentlich das auch, was ich am liebsten wollte. Ich wollte einfach nur Bücher verkaufen. Ich möchte kein Coach sein, ich möchte kein Speaker sein, ich möchte kein Company Training machen, ich möchte einfach so viele Bücher verkaufen, dass ich gut davon leben kann. Und das war dann so, da gab es damals in der Non-Fiction, gab es einen Amerikaner, Steve Scott, der hat damals, da wurde immer so gemunkelt, der macht 20.000, 25.000 Dollar im Monat mit seinen Büchern, ja, wo du dann sagst, wow. Und dann habe ich Mark Dawson gefunden, der war ja da auch ein Teil von der Self-Publishing-Show, wo wir uns vor ein paar Wochen kennengelernt haben. Und der hat auch damals schon so 250.000 im Jahr mit Büchern gemacht. Und dann habe ich gesagt, okay, also ich muss jetzt die Leute anschauen, die so viel Geld mit Büchern machen, und wie machen die das? Und dann kam halt raus, ja, Ads, Anzeigen, Amazon Ads. Und dann habe ich den Kurs gekauft vom Dawson, habe mir den Kurs gekauft vom Steve Scott und habe mir nochmal einen und habe die Kurse so durchgemacht Und der von Mark Dawson, also dieser Self-Publishing-Show-Kurs, der hat mir am meisten gemacht. Dann habe ich einfach angefangen, Anzeige zu machen. Da habe ich sofort gesehen, hui, hier passiert was. Und dann habe ich da halt jeden Tag meine Anzeige gemacht, 16 Monate lang. Ja, das ist auch so eine Sache, 16 Monate lang jeden Tag das Gleiche gemacht. War dann schon schön auf 3.000 brutto im Monat. Damit habe ich damit leben können. Und dann Ende 2019 ging es dann richtig los. Da waren wir dann plötzlich bei 10.000, 12.000 und am Ende dann eigentlich durchweg bei 20.000 im Monat. Also sagen wir mal netto so 10 bis 12. Ja, das ist eine Sache, die habe ich noch nie verdient gehabt. Und seitdem lebe ich praktisch gut von meinen Büchern.
Also erstmal herzlichen Glückwunsch. Richtig, richtig geil. Und danke fürs Zahlenteilen auch. Das ist ja auch so ein deutsches Ding. Das macht man ja eigentlich nicht in Deutschland. Von daher mega, mega cool. Also ich finde den Weg auch super faszinierend und inspirierend. Von daher auch da nochmal danke, danke, danke fürs Teilen. Was ich so, also eine Sache ist tatsächlich aber bei mir hängen geblieben, also viele, aber dieses, dass deine Mama zu dir gesagt hat, du such doch mal den Job in, weil normalerweise würde man ja davon ausgehen, gerade auch von einer deutschen Mama, die will sich bei dir behalten, also jetzt nicht irgendwie, dass sie dich nicht bei dir behalten,
das ist halt die, aber
dass so ins, also dass sie dich da so unterstützt hat.
Nein, Mama, das ist das ist die größte, muss ich sagen, also das ist wirklich so, das war ja bei uns, also mein Vater ist relativ früh gestorben, wo ich 18 war und mit 19 wollte ich nach Disney, ja, und dann habe ich zu meiner Mutter wirklich gesagt, du, also, wenn ich nicht nach, ja, wenn ich da bleiben soll, sag's mir, aber sie wusste, Disney war für mich ein Traum, ich wollte, seit ich 17 bin, habe ich gesagt, ich gehe nach dem Abitur nach Disney und arbeite da, ja, und dann hat meine Mutter gesagt, wenn dein Herz dir sagt, du sollst da hingehen, dann habe ich gesagt, ja, Mama, mein Herz sagt das, und dann bin ich nach Disney und es war gut und das werde ich natürlich nie vergessen, das ist eigentlich das Geheimrezept. Das sage ich jetzt mal als Sohn von Mütter. Wenn du deine Kinder gehen lässt, die kommen immer wieder zurück. Also meine Mutter hat keinerlei Erpressung, Gefühlserpressung bei mir gemacht oder so, deine arme Mutter. Sondern, und es war dann super. Also die arme Frau, die hat eigentlich viel miterleben müssen, weil bei meiner Mutter war es immer so, zu der habe ich immer gesagt, wenn ich nicht anrufe, ist alles okay. Ja, also wenn ich mal einen Monat nicht angerufen habe, dann ist es okay. Weil wenn irgendwas Schlechtes passieren würde, dann würde ich ja mit Sicherheit sofort angerufen worden. Also was für mich natürlich locker dahergesagt war, aber für meine Mutter war es wahrscheinlich nicht so einfach. Aber das war schon das erste Mal, wo sie mich gehen lassen hat. Und dann, als du dann, weißt, und eine Mutter, die will ja eigentlich auch nur, dass ihr Kind glücklich ist. Ja, und meine Mutter, die hat einfach gesehen, ja, ich habe alles so gemacht, was ist ja immer das, ich habe alles so gemacht, wie es von mir erwartet wurde, Abitur, Studium. Und ich habe in Pforzheim studiert, Fachhochschule, das war damals eine der besten Schulen eigentlich für International Business. Und die haben uns damals am ersten Tag gesagt, ja, wer hier reinkommt in die Schule, der geht eigentlich schon mit dem Vertrag raus, wenn er dann ging auch vieles so, aber leider mir und meine Kumpels nicht so. Ja, also wir sind eigentlich dann direkt schön in die Arbeitslosigkeit gegangen. Und es war schon ein Schock, wenn du eigentlich fünf Jahre denkst, okay, hier gehe ich raus und kriege einen super Job und plötzlich will dich keiner. Und dann hat die das halt einfach gesehen und gesagt, Junge, mach doch einfach das, was du mir seit Jahren erzählst. Und dann auch dieser Job in Barcelona, wirklich, das Interview war genau gleich wie alle anderen Interviews, wo ich gemacht habe. Aber ich habe da das Gefühl gehabt, die wollen wirklich wissen, was ich zu sagen habe und interpretieren mich nicht, wo schaut er hin, lächelt er genug und so. In Deutschland habe ich mich da immer so überanalysiert gefühlt und die Spanier, die haben mir einfach zugehört und dann bin ich ja einfach immer dankbar. Aber wenn ich dann da irgendwann mal entlassen worden bin, aber ich komme jetzt noch mit denen gut aus und ich sage mal, Jungs, danke, ich meine, so ein schönes Leben, wie ich jetzt habe, hätte ich als Angestellter nie kriegen können. Also es ist echt alles top geworden. Und es ist auch ein bisschen sowas, über das ich schreibe, dass einfach alles möglich ist, wenn man an sich glaubt. Ja. Und natürlich fliegt man hin und wieder auch auf die Fresse, wenn man so schön sagen darf. Aber es geht halt immer weiter. Ja. Und das habe ich mir erst mal selber bewiesen. Und jetzt kann ich natürlich viel schöner drüber reden, weil ich jetzt so sage, guck mich doch an. Vor 12 Jahren arbeitslos, 800 Euro im Monat und jetzt hier kann ich eigentlich machen, was ich will, ja, also.
Richtig geil. Würdest du sagen, dass, also das vierte Buch, was du geschrieben hast, da geht es ja um Selbstliebe.
Ja.
Also das vierte in der Reihe. Also ich habe auch ein Buch über Selbstliebe geschrieben Und eine Testleserin konnte halt mit diesem Konzept überhaupt nichts anfangen, mit diesem ich liebe mich, sich das selber zu sagen. Das war für
sie. Wer konnte nichts damit anfangen?
Eine Testleserin.
Ah ja, oh, ja.
Ich glaube,
am meisten lesen muss. Die soll gleich mal das siebenmal durchlesen, ja, das ist.
Definitiv. Und ich, aber wir bekommen das ja mit, ne? Also wir bekommen das ja von unseren Eltern und von den Menschen um uns herum mit. Würdest du sagen, dass dadurch, dass deine Mama so wahnsinnig supportive immer war, dass sie 100%. Dir halt auch dieses Gefühl gegeben hat, dass du als Life Coach weißt du das natürlich sowieso auch. Also hast du dich mit diesem Thema auch beschäftigt? Hast du das Gefühl, dass dein Selbstwertgefühl dadurch so
100%. Ich habe meiner Mutter dafür auch schon Danke gesagt. Und man sagt ja so schön, das habe ich immer irgendwo gelesen, sei vorsichtig, wie du mit deinem Kind sprichst. Es wird die innere Stimme des Erwachsenen. Ja. Und bei mir ist natürlich super, weil ich habe schon immer ein relatives gutes Selbstwertgefühl gehabt. Zumindest hat meine Mutter davon nichts kaputt gemacht. Weil meine Mutter immer gesagt hat, also wenn ich irgendwann eine Dummheit gemacht habe als Kind, hat sie nie gesagt, du bist ein dummes Kind. Die hat immer zu mir gesagt, wie kann so ein intelligentes Kind wie du sowas Blödes machen? Also sie hat nie die Person angegriffen, sondern die Tat. Und ich glaube, im Nachhinein als Hobbypsychologe, ich bin ja nicht mal Psychologe, ich bin nur einer, der halt sehr viele Bücher über das Thema gelesen hat, wo ich sage, ja, das war's. Weil ich dann, wo ich dieses Buch Love Yourself First geschrieben habe, das wurde inspiriert. Also erstens mal wollte ich immer ein Buch über Selbstwertgefühl schreiben, weil ich gedacht habe, das ist super, super, super wichtig. Zweitens war dann der japanische Übersetzer, der mich nach Japan reinbracht hat mit 30 Days und es da richtig schön gut sich verkauft, der hat dann gesagt, so, ich brauche jetzt ein neues Buch. Ich glaube, wir Japaner brauchen ein besseres Selbstwertgefühl. Jetzt schreib doch mal was über das. Da sage ich, oh, das wollte ich eh schon immer mal machen. Und dann habe ich es mit ihm immer so gesagt. Da habe ich gesagt, komm, gib mir doch mal 100 Überschriften oder 120 Kapitelnamen, weil ich bin immer, mir fällt es sehr schwierig, aus dem Stand zu schreiben. Aber wenn du mir einen Kapitelname gibst, kann ich eigentlich locker 300 bis 400 Worte dazu schreiben oder auch 500. Und so sind ja alle meine Bücher. Also alle meine Bücher haben sehr viele, sehr kurze Kapitel. Ne? Und insofern hat er mir das gehört und dann habe ich angefangen zu schreiben und habe in der gleichen Zeit dann auch immer lustigerweise spanische Frauen im Kopf gehabt. Also ich habe dieses Buch habe ich eigentlich eine spanische 40-jährige Frau geschrieben, ja, die eigentlich ein High Potential ist, ja. Und alles machen könnte, aber weil ihr Mutter ihr vor 30 Jahren mal gesagt hat, du bist nichts wert, du kannst nichts, ist sie nie, wie man so schön sagt, durch die Glasdecke durch, ja, weil sie dann immer, dann kommt immer der Saboteur, der innere Saboteur und so, ja. Und insofern, ich wollte das, weil ich mit meinem Buch, wollte ich das wegnehmen, ja. Und wollte eigentlich mit jedem Kapitel dieser spanischen Frau oder wem auch immer sagen, nö, also, bau dein Selbstwertgefühl auf. Da sind dann natürlich auch wieder so ein paar Coaching-Übungen dabei oder allgemein. Weil für mich ist also die fehlende Selbstwertgefühl ist für mich die Wurzel alles Übels. Ja? Muss ich dir echt sagen, weil ich das auch... Ja. Du hast dich mit dem Thema beschäftigt. Ich denke, dass wenn Leute, die ganze Konflikte und so, die es heutzutage gibt, da für mich ist da die Wurzel mangelndes Selbstwertgefühl. Weil wenn du dich selber nicht magst, kannst du auch andere Leute nicht mögen. Wenn du dich selber sehr magst, kann dich eigentlich nichts aus der Ruhe bringen. Und du, natürlich gibt es hin und wieder mal Konflikte, aber nie so schlimm, dass, ja, du kannst, wenn du dich selber magst, kannst du andere auch mögen. Wenn du dich selber hast du auch alles andere. Und wegen dem war das so ein wichtiges Thema.
Und wenn du kein Selbstwertgefühl, also wenn dein Gefühl für deinen Selbstwert nicht hoch ist, dann hast du nicht das Gefühl, du dürftest Grenzen setzen zum Beispiel auch. Ne? Dann weißt du nicht, was soll ich denn an mir verteidigen? Was soll ich denn an mir abgrenzen an das, was andere tun?
Absolut. Also du ziehst dann auch toxische Menschen praktisch so magisch an, ja, genauso wie wenn du ein gutes Selbstwertgefühl hast, dann stößt du die ab oder du setzt die Grenzen. Also ich hab nicht mehr arg viele Leute in meinem Umfeld, weil ich halt nur noch, ja, sag ich mal, die dürfen mich schon kritisieren, aber so Leute, die nur negativ kommen, die habe ich eigentlich rausgenommen, ja, weil es bringt mir nichts, ja, da bin ich echt egoistisch, und sag, nö, dann, und was, es ist ja auch, und dann, andererseits wieder, ist auch egoistisch, so Leute gut zu behandeln, weil alles, what goes around, comes around, wie man so schön sagt, ne, also so wie du aussendest, kommt es auch wieder zurück, und wissenschaftlich gibt es natürlich auch schon noch viel dazu, das hast du bestimmt auch gelesen. Also zum Beispiel, dass Leute halt mit niedrigem Selbstwertgefühl machen halt schlechte Entscheidungen bei der Berufswahl, bei der Partnerwahl, Drogen und so weiter und so weiter. Das heißt also, du eigentlich kannst du dann, hat es eigentlich dieses an deinem Selbstwertgefühl zu arbeiten, eigentlich nur positive, wie sagt man es, positive Auswirkungen. Ne? Und ich habe aber selber auch gemerkt, durch in diesem Buch, dass ich auch nicht immer, also ich, deswegen habe ich auch gesagt, meine Mutter hat nichts kaputt gemacht. Ich habe mir trotzdem selber noch mein Selbstwertgefühl erarbeiten müssen, weil es gab auch Zeiten, wo ich kein Selbstwertgefühl gehabt habe. Ne? Und dann, und das war halt das Schöne, habe ich das in dem Buch alles praktisch, ich habe sozusagen die spanische 40-jährige Frau geschrieben und auch noch gleichzeitig an mich selber. Ja, und konnte dann, oftmals ist ja so, wenn wir was schreiben, können wir das verarbeiten und so. Und das war halt das Schöne. Und dieses Buch ist der absolute Hammer, war der, also das ist mein großer Bringer, das bringt mehr wie 50% von meinem Geld, verkauft sich unglaublich gut. Spanien habe ich jetzt vor mir, in Frankreich läuft es gerade unheimlich gut, in Italien läuft es noch nicht so gut, in Deutschland sowieso nicht, aber das ist ein anderes Thema, da laufen viele von meinen Büchern nicht. Und das Brutalste ist, also haben sich auch, die Iraner haben sich das auch genommen und raubkopiert und ich kriege jetzt wirklich Post aus dem Iran oder E-Mails und die sagen, wow, dein Buch ist ein Bestseller in Iran. Und dann sage ich immer, Scheißdreck, aber andererseits sage ich, hey, ich freue mich so, weil mir schreiben so viele junge Mädels aus Iran und aus Afghanistan und sage, dass mein Buch ihnen hilft. Und dann habe ich gesagt, okay, dann komm, das ist dann okay, Lohn genug, also ich verdiene ja genug, ja, über die offizielle Kanäle. Und wenn dann halt so ein Depp, das im Iran halt, ja, raubkopiert hat, aber wenn es den Leuten hilft, mein Gott, das nehme ich dann hin und das ist einfach schön, ja, also.
Was hast du aus dem Buch mitgenommen? Weil du gesagt hast, du hast selber durch das Schreiben...
Alles. Also wirklich, dass man muss sich selber lieben, wirklich. Obwohl das ja so ein Thema ist, wo man ja ganz, ganz arg vorsichtig sein muss. Ja, das wird ja auch schnell als Arroganz ausgelegt oder so. Ne?
Aber warum? Warum glaubst du, wird es als Arroganz ausgelegt?
Also erstens mal, weil es der Arroganz wahrscheinlich zum Verwechseln ähnlich sieht. Und zweitens mal sind es wahrscheinlich... gerade Leute, die kein Selbstwertgefühl haben, die das als Arroganz auslegen. Und das ist wahrscheinlich die Mehrheit, ne? Weil ich kann es natürlich schon.
Spannende Verbindung tatsächlich, dass Arroganz und Selbstliebe sich ähnlich sehen. Warum? Also, erklär mal,
wie. Weil eins ist echt und das andere ist nicht echt. Und dann ist
wo siehst du die Parallelen?
Wie soll ich das sagen? Also, ich denke immer, wenn ich so an Pfau denke, denke ich immer an Cristiano Ronaldo, ja. Aber wobei ich bei dem jetzt inzwischen aussagen muss, ich glaube, der liebt sich auch wirklich nur selber und der kommt halt arrogant rüber, ja. Weil, oder ein Zlatan Ibrahimovic, der ja auch immer so, ich komme halt immer mit Fußballer, weil ich da immer, der ist auch als sehr arrogant immer, aber wenn man den kennt oder wenn man, da sagt man, nee, eigentlich, der ist eigentlich nur selbstbewusst, der hat ein gesundes Selbstbewusstsein, ja. Wo halt Selbstwert, also, dann sagen wir mal so, als Selbstbewusstsein, ein gespieltes Selbstbewusstsein ist arrogant und ein Selbstbewusstsein, das vom Selbstwertgefühl kommt, ist echt.
Ja, ne? Ja, das ist so spannend, weil ich finde, also ich habe mit einer Freundin, wir sind so auf dieses Selbstwerthaus gekommen, dass du so quasi als Fundament deinen Selbstwert hast und darauf hast du dann das Haus und in dem hast du Räume und das ist dein Selbstliebehaus. Und du kannst halt letztendlich nur, wenn du dir deines Selbstwertes bewusst bist, nur dann kannst du Dinge tun, die zeigen, dass du dich liebst. Nur dann kannst du dich wirklich lieben. Und nur wenn du das hast, kannst du halt wirklich ein Selbstvertrauen. Das ist dann quasi dein Dach, was dich vor allem schützt, was auf dich zukommt, kannst du aufbauen. Das heißt, und das ist ja letztendlich das Selbstbewusstsein, also dass du dir deiner selbst bewusst bist. Und deswegen finde ich es so spannend, den Vergleich mit den Fußballern, weil ich glaube tatsächlich, dass klar haben die auch ein großes Ego. Natürlich haben die auch, ich meine, die sind ja auch in der Regel in dem Alter, wo das einfach auch noch so, dass das doch so rum und alles reinschießt. Aber trotzdem, wenn du diese kleinen Jungs siehst, die sie mal waren, die sind so, die lieben sich einfach und die sind wirklich selbstverliebt und das auf die schönste und allerbeste Art, die man sein kann.
Um es als Fußballer zu schaffen oder als Profisportler, da musst du brutal selbstbewusst sein. Also du brauchst einen Glauben an dich selber, der unerschütterlich ist, ja, weil der einfach, weil dir jeden Tag erzählt dir einer, du kannst es nicht, ja. Und du musst jeden Tag den beweisen. Und deswegen weiß ich auch, dass ich als Fußballer gescheitert bin, weil ich das nicht hatte. Ja, bei mir war es so, ich habe in der Auswahlmannschaft gespielt, aber wenn ein Ersatzspieler von meiner Mannschaft kommt und gesagt, du kannst nichts, dann habe ich das dem geglaubt. Dann habe ich dem das geglaubt. Und das war. Aber das Gute ist, aus meiner gescheiterten Fußballkarriere habe ich ja so viel rausgezogen, dass mir dann in meinem späteren Leben erfolgreich gemacht hat. Also zum Beispiel, dass man es immer probieren muss. Ja, du musst es immer versuchen. Wenn du dann scheiterst, dann weißt du zumindest, okay, ich habe es versucht. Bei mir war es also, ich habe viele Sachen nie versucht und dann bleibt halt immer das, sagst, hätte ich, wie man so schön sagt, wieder hätte ich da die Vari, hätte ich, täte ich, ja, der Konjunktiv. Und dann ist lieber besser, mach's und scheitere, als nie versucht, ne? Und ja, und
das fand, warte mal kurz, weil das fand ich gerade nochmal ganz spannend. Auf der Fußballbank hast du halt oft die anderen gehört und später hast du nicht mehr darauf gehört. Ich habe gerade ein Reel von Jay Shetty gesehen, wo er halt auch gesagt hat, das Wichtigste, was du eigentlich lernen solltest, oder der 20er ist ja gerade so populär, was du in den 20er nutzen solltest, es geht nicht darum, was die Leute darüber sagen, was du tust, sondern was du tust. Es geht nicht darüber, darum, dass, was die Leute darüber sagen, wie du aussiehst, sondern wie du dich, wie du aussehen möchtest oder was du tun möchtest und was du, wie du aussehen möchtest. Was würdest du sagen, ist so das für dich das wichtigste Tool oder wie hast du es geschafft, dass diese Stimmen von außen nicht mehr diese Kraft, diese Macht über dich hatten?
Erfolg, ja. Mit der Zeit einfach. Also du hast, also ich sag mal so.
Okay, aber es gab ja bestimmt, als du angefangen hast zu schreiben, gab es ja bestimmt auch viele Leute, die gesagt haben, du Mist.
So ist es. Wir haben gesagt, damals, such dir eine Arbeit. Was schreibt der jetzt ein Buch? Spinnt der jetzt total und so? Aber das Ding ist halt, da habe ich das halt abblocken können, weil ich einfach gewusst habe. Ja, da habe ich mir auch sehr viele Motivationsvideos angeschaut und so. Und einfach so dieses, ich wusste, wenn ich an mich glaube, dann ist eigentlich egal, was andere von mir glauben und an mein Produkt.
Und das ist, da will ich hin, da würde ich gerne tiefer gehen. Wie hast du das verinnerlicht, dass du dann halt wirklich, ich meine, man glaubt, klar, man kann an sich glauben und das alles, man kann sich sagen, ich glaube an mich, aber dieses wirklich Vertrauen, wie du schon sagst, es kommt letztendlich in der Regel durch die äußere Bestätigung, dann durch den Erfolg. Aber in dem Moment, wo die Stimmen dann trotzdem da waren, warum hatten die nicht die gleiche Kraft wie die Jungs auf der Fußballbank?
Weil ich keine andere Chance hatte. Okay. Ich bin im Rücken zur Wand gestanden, Andrea, ich war 40, arbeitslos. Ich meine, das hat bestimmt auch mit dem Alter was zu tun. Ja, also mit 25 hört man vielleicht noch mehr auf die äußeren Stimmen wie mit 40. Und das war einfach eine Mission. Und ich war da so drauf konzentriert. Und ich kann dir ja die Erfolge. Also oftmals ist dann auch so Erfolgsfälle. Ja, wenn es schon mal einer geschafft hat, kannst du es auch schaffen. Und da habe ich mich da einfach drauf konzentriert. Und irgendwie kann ich es auch nicht richtig sagen, was war das? Weil teilweise war es auch intuitiv oder was, der liebe Gott oder das Universum, ich weiß es nicht, aber ich bin einfach so, zack. Und es gab mit Sicherheit Zweifel, aber zu der Zeit habe ich auch so sehr viele Zitate gehabt um mich rum, gegen Angst, weil Angst war natürlich das Größte, ja. Also es war mir auch scheißegal, was die Leute denken, aber es ist einfach diese Angst vorm Versagen, Angst, wenn ich auf der Straße sitze, Angst. Und oftmals kam dann halt diese typische, ja, feel the fear and do it anyway, ja, also hab Angst, aber mach's trotzdem und so. Und da habe ich das einfach durchzogen und größtenteils war es dann auch einfach immer intuitiv, dass dann auch zur richtigen Zeit die richtigen Sachen passiert ist. Da kann man jetzt sagen, das ist Glück, aber ich sag halt, ja, eher Magie, weil Glück kann man sich erarbeiten sozusagen und irgendwie lief's. Und dann war es natürlich wurde dann dieser Glaube noch mehr verfestigt mit dem Erfolg, deswegen sag ich's, ja, also wo ich dann 40.000 Downloads gehabt habe von meinem Buch, auch wenn die umsonst waren, ja, die muss man erst mal schaffen. Ja, ich habe es seither nicht mehr geschafft. Ich würde es gerne immer schaffen, weil das sind dann 40.000 Leser, die dann eine andere Bücher vielleicht kaufen. Dann war es erstens mal das. Zweitens kam dann die erste sehr gute Reviews rein von Leuten, die sagen, du hast ein gutes Buch geschrieben. Und dann bist du noch mehr immun gegen die Stimme. Also ich weiß es selber, ich bin nach einem Jahr, bin ich in Barcelona bei einem Verlag im Büro gestanden und die hat sich praktisch über mich lustig gemacht, die Verlegerin. Ja, die hat gesagt, ja, dein Buch ist selbst verlegt, dann kann es ja nicht besonders gut sein. Aber ich hatte halt in der Zeit schon 12.000 Bücher verkauft in einem Jahr und ich wusste auch dank das, was ich so studiert habe, also ich war up to date, dass es eigentlich gar nicht so leicht ist als Autor, 12.000 Bücher zu verkaufen. Und da habe ich zu ihr nur gesagt, wie viel von ihren Autoren haben 12.000 Bücher verkauft? Und dann war da Stille. Und ja, okay. Jetzt geht's weiter. Also das ist einfach so. Und das könnte man jetzt als Arroganz auslegen, aber es war einfach ein Fakt. Und einfach, sagen wir mal, ja, wie der Spanier sagt, die Huevos, ja, den Mut zu haben, das auch zu einer Verlegerin zu sagen, weil ich bin, das war halt auch so eine Sache, wenn ich mit Leuten bin, und das sind wahrscheinlich auch Werte, die dir beibracht wurden in deinem Elternhaus oder so, aber ich rede halt mit dem Hausmeister genau gleich wie mit dem Chef von allem. Ja, das sind einfach so Sachen, die mir mitgegeben worden sind. Und dann, bei dem habe ich aber dann auch keine Angst, wenn ich mal so jemand Oberes mal was.
Das ist mega. Ich habe genau das Gegenteil. Ich fühle mich so klein unter Leuten, von denen ich als Kind gelernt habe, die stehen über mir und ich darf da ganz, ganz viel dran arbeiten. Also da darfst du deiner Mama nochmal richtig, richtig dankbar sein.
Also ich bin perfekt. Ich sag's jetzt, also einer, der jetzt meiner besten Kumpels ist, dann habe ich da, wo ich auf dem Boot gewohnt habe, im Vorort von Barcelona, habe ich da einen kennengelernt, der ein Mann. Und der hat das an seinem Boot, und dann habe ich gesehen, Karlsruhe. Ja, da sage ich, ui, Schwaber und Badener unter sich. Und dann sage ich, ja und so und hier und da und ich bin der Marc und ich schreibe und was machst du? Und da hat er mir halt gesagt, ja, er ist der Direktor von der zweitgrößten Bank, also hier unten, also Landesbank, glaube ich, Landesbank Baden-Württemberg. Und da habe ich dann schon kurz auf, aber da war die Vorstellung schon gemacht, also war es dann schon okay, weil da hätte ich vielleicht auch gezuckt, wenn der von Anfang gesagt hätte, ich bin der Bankdirektor, hätte ich auch gedacht, hoppla, und ich bin der arbeitslose Schriftsteller oder sowas, ne? Aber das ist ja, das Schöne ist ja, man muss ja nicht perfekt sein. Also ich habe auch sehr viele so, wie sagt man, Fehler und Flaws, und das ist auch nicht immer alles 100%. Und ich zweifle auch hin und wieder mal an mir und das und so und so. Aber wir haben halt auch die Werkzeuge, um wieder an uns zu arbeiten und das einfach nicht, also nicht so ernst zu nehmen. Und ich habe ein Riesentalent, ja, und das ist absolut, also fehlende Selbstkritik, ja. Also ich, die gibt's zwar, wenn ich reflektiere, aber so am Anfang ist die immer so, ja, lass mal, ja. Wenn ich dann später über reflektiere, dann sehe ich, dann bin ich schon kritisch mit mir, aber ich habe einfach nur diese, es perlt erst mal an mir ab, ja. Und dann ist halt auch so über die Zeit mit der Erfahrung und so, gerade mit einer Testleserin. Also ich habe jetzt auch, ich habe jetzt mal Liste gefragt, ich habe jetzt 4 Untertitel von meinem neues Buch und dann ist ja so einfach, dann schreibt man, ja, kreuz doch einfach den an, der dir gefällt. Und dann kriegst du natürlich trotz allem 50 E-Mails, wo dir jeder seinen eigenen Untertitel vorschlägt und dir sagt, was du alles falsch machst. Und da war halt auch ein oder zwei dabei, wo mir halt gesagt hat, ja, mir gefällt keiner und der. Und dann sagst du halt, ja, du darfst halt nicht jedes Mal dich in Frage stellen. Ja, also bei meiner Freundin passiert das auch so, die stellt sich in Frage, wenn sie einen Kurs gibt und 18 sind begeistert und die zwei Praktikanten, ja, die beschweren sich dann. Und dann sage ich halt, Mädel, also erstens mal 18% sind begeistert und die zwei, ja, also die, wo sind die? Also man soll natürlich jede Meinung ernst nehmen, aber um dich zu kritisieren, muss ja einer auch in der Position sein. Also was ich damit sagen will, ich lese mir auch alle meine Reviews durch von meinen Lesern, nehme mir da alle zu Herzen, finde die auch alle toll.
Siehst du alle, tatsächlich?
Ja, nur die positive, die negative.
ich filter immer auf 5 Sterne und dann den Rest.
Absolut. Aber auch so, wenn sie es mir in der E-Mail schreiben, dann muss ich es lesen, weil ich lese alle E-Mails, ich beantworte eigentlich auch alle E-Mails. Also ich sage immer, wenn ihr nett seid und mir kein Geld von mir wollt, dann beantworte ich. Ja, wenn sie dann halt Geld wollen oder so, dann sind sie halt auch schnell geblockt.
Ja, oder es gibt auch teilweise E-Mails, wo ich mir, also manchmal, ganz selten kommen tatsächlich aber auch E-Mails, die sind so, da ist kein Hallo drin, da ist nur so ein, dein Buch war weiß nicht was, also ob ich vielleicht 2-3 Mal bekomme sowas, da, die lösche ich einfach nur. Also da gehe ich.
Ja, das ist wirklich, ich wollte früher mal alles beantworten, aber das ist genauso Sache, das hat mit Selbstwertgefühl und mit toxischen Leuten zu tun und toxische Leute kannst du einfach nicht gewinnen, ja, die schreiben dir was, dann willst du denen nicht antworten, dann kommt wieder was zurück und dann, und das ist super, wenn man das mal, weil das lustig ist, die fangen dann an, gehen dann auf dich mit Kritik, und dann antwortest du so und dann gehen sie sofort in die Opferrolle. Nur weil du ein Autor bist, der 1 Million Bücher verkauft hat, brauchst du mich nicht so. Ja, Freund, also wenn du halt mich so anschreibst, was denkst du, dass ich dann mich bedanke dafür oder so? Weißt du, es kommt so, wie man so schön sagt, wie man in den Wald reinschreit, so kommt es auch wieder raus. Ne? Und aber wo wollte ich hin? Achso, ja, werde ich kritisiert, muss ich auch immer gucken, musst du auch immer schauen, wo kommt es her? Also das Brutale ist, mich hat noch nie jemand, in Anführungszeichen, besseres, erfolgreicheres kritisiert. Also ich kenne in Spanien Autoren, die verkaufen noch mehr wie ich. Da kommt immer nur gutes Feedback. Egal, wie blöd deine Idee ist. Oder so. Da kommt immer so, ja, versuch's halt und hier und da. Und die Kritik, die kommt eigentlich immer nur von...
Die kommt aus der Missgunst.
ja, von Leuten, die halt dann fast nichts verkauft haben. Und bei mir ist halt immer so, ich freue mich ja über jeden Vorschlag, aber wenn du mir einen komplett neuen Buchtitel und Untertitel vorschlägst, dann solltest du halt zumindest mal einige Erfolgsbücher haben, weil wenn du nichts hast, warum soll ich dir dann glauben? Ne? Also weil die Autorität, sag ich mal in dem Sinne, für Titel und Untertitel, 10 Jahre Autor, 1 Million Bücher verkauft, da sage ich halt, okay, da muss ich, das bin dann ich im Moment gegen einen, der gar nichts hat und nur hier mir erzählen will, was ich zu tun habe. Und so, da bin ich dann auch hart einfach, ich denke, und da kommt es wieder, was auch wichtig ist, einfach das ganze Thema, wo ich drüber rede oder so, ich reflektiere einfach unheimlich viel über mich selber. Ja? Und wir sind immer unsere härtesten Kritiker. Niemand wird uns jemals harter attackieren, wie wir uns selber. Insofern kann man das erarbeiten. Und Reflexion bringt einfach unheimlich viel. Ja? Ich gestehe auch meine Fehler ein, wenn ich Fehler mache. Habe ich kein Problem damit. Ich sage auch gerne mal Entschuldigung, wenn ich irgendwas Schlechtes mache. Aber es gibt kein so falsche Eitelkeit oder sowas, weißt du? Und damit lebt sich ja nicht gut.
Wie meinst du das, wenn du sagst, du reflektierst? Also machst du das dann halt, wenn irgendwie eine Kritik kommt, reflektierst du dann oder hast du da.
Ich reflektiere kontinuierlich über mich selber. Wo bin ich? Wo stehe ich? Oder sagen wir mal, einmal im Monat oder einmal zwei Wochen, wo stehe ich? Wo will ich hin? Machst du das? Ich frage mich einfach mal in Ruhe und dann frage ich mich einfach, und wie sieht's aus? Wie war es? Wie habe ich mich jetzt da verhalten? Da und so und hier. Wo stehe ich? Wo will ich hin? Bin ich noch geeicht? Bin ich noch so ein riesen netter Typ, wie ich dachte habe? Oder bin ich vielleicht doch schon ein kleiner arroganter Sack geworden? So, ne? Also, weil man mag schon, also du, ich mag schon, und wenn man reflektiert, dann merkt man halt auch die Sachen an sich selber. Hin und wieder könnte man schon gern abheben und so. Und ich muss dann halt immer gucken, hebe ich jetzt schon ab oder habe ich recht? Also auch ich rede natürlich mit Verlagen jetzt ganz anders. Mhm. 5 Jahren, ja. Das ist einfach so, weil wenn du da oftmals kriegst du da einen Vertrag hingelegt, der einfach unter aller Sau ist. Und dann erteile ich denen schon mit, dass ich not very amused bin, je nachdem. Und früher hätte ich mich das vielleicht nicht traut, ja. Und dann muss ich immer gucken, habe ich das denn jetzt mitgeteilt, weil ich recht habe oder hebe ich so langsam ab? Und dann komme ich meistens drauf, ich habe recht gehabt. Dann komme ich meistens zu dem Schluss, ich habe recht gehabt und hebe nicht ab. Aber man muss zumindest immer mal wieder abchecken, ja? Weil vor dem.
Machst du das noch, schriftlich oder machst du das einfach im Kopf? Also dieses Reflektieren über dich?
Teils, teils. Oftmals im Kopf während einem Spaziergang und oftmals auch schriftlich. Also ich habe jetzt lange Zeit keine Ziele mehr gehabt, Also ich habe mir vor 2013, im Januar 2013, das war als Teil meiner Coaching-Ausbildung, habe ich mir mal meine Ziele aufgeschrieben. Zum ersten Mal überhaupt in meinem Leben. Also in 10 Jahren, was will ich, ja? Und dann in 5 Jahren, was muss ich erreicht haben, um auf dem Weg zu den 10-Jahres-Zielen zu sein? In 1 Jahr, in 3 Monaten und was kann ich jetzt tun? Und ich muss echt sagen, also war da Wahnsinn. Also ich habe dann wirklich, und muss ich mal denken, Januar 2013, da habe ich sogar noch gearbeitet bei der Firma, da war ich noch nicht mal arbeitslos, habe aber schon geschrieben, also in 10 Jahren, da möchte ich ja ein Haus, ein Auto, ein Boot, ein Buch und finanziell frei sein, ja? Und auf dem Weg dahin, ja, da habe ich, also ich hatte ein Boot, war super, beste Zeit, also ich habe 2,5 Jahre auf einem Boot gewohnt im Hafen, das war die schönste Zeit, also wie alle meine Idole aus früheren Krimi-Filmen oder so, die haben auch alle auf dem Boot gewohnt, war fantastisch. Also vielleicht schreibe ich
irgendwie. War das Motorboot, ein Segelboot, ein Hausboot?
Es war ein Motorboot, ein richtig schönes Motorboot, also altes, aber 15 Meter lang, also da habe ich bestimmt auch so meine 30 Quadratmeter gehabt, also es war geil. Also gefahren ist es nicht mehr so sehr, weil es einfach schon so Boote baut ab, aber zum Leben, das war ein richtiges Hausboot, ja, und es war top, top, top. Und wo auf dem Weg zu meinen Zielen hin war dann also, okay, ein Haus brauche ich eigentlich nimmer, ja, also ich miete lieber eins, anstatt mir ein Millionenhaus zu kaufen. Weil dann habe ich halt viel freies Geld. Mhm. Also ich sag mal so, für 1 Million kann man sehr viele Häuser mieten. Ne? Insofern. Und Auto war das Gleiche. Also Porsche wollte ich damals, habe ich gesagt, kaufe ich mir einen Porsche. Und jetzt habe ich schon mehrere Mal die Wahl gehabt. Ich sage, okay, also in Malta, wo ich in Malta gewohnt habe, da brauche ich keinen Porsche, weil die Insel ist nur 15 Kilometer breit und 25 Kilometer lang. Dann habe ich in Budapest im Zentrum gewohnt. brauchen wir auch keinen Porsche, wenn ich also Taxi fahre. Und jetzt, okay, jetzt wäre es vielleicht so, aber dann habe ich auch gesagt, schon allein, also ich würde dann leasen. Ich würde nicht mal mehr kaufen, sondern ich würde ihn leasen einfach. Als zum Beispiel sogar als Geschäftswagen, also auch wieder so. Und dann Boot habe ich gehabt und habe es wieder verkauft. Ein Buch, gut, ich habe 15 Bücher jetzt bald. Finanziell frei bin ich noch nicht so, also sage ich mal, meine Definition von finanziell frei ist, man muss nichts mehr tun und jeden Monat kommt mehr Geld rein, wie rausgeht. Und bei mir ist so, ich bin mir also bewusst, dass wenn ich mit Amazon-Anzeigen aufhören würde, würde also in 3 Monaten würde kein Geld mehr reinkommen über Amazon oder nicht mehr viel, nicht mehr genug, nicht mehr so wie jetzt. Ja. Insofern fühle ich mich noch nicht ganz finanziell frei, weil ich halt das noch machen muss. Aber andererseits okay, sage ich mal. Dann, ich denke immer, ich bin noch zwei Jahre weg von der. Aber das denke ich schon seit 3 Jahren. Ja. Also jedes Jahr, wenn wir nächstes Jahr wieder uns sprechen würden, würde ich sagen, Andrea, 2 Jahre noch, dann habe ich es geschafft.
Inflation und so halt. Ne?
Ja. Ja, und wie gesagt, aber das Schöne ist ja, das ist auch eine Reflexion, was würde ich eigentlich machen, ja, wenn ich nicht mehr arbeiten brauche. Und das Schöne ist dann, was bei mir rauskommt, das Gleiche. Ja. Da würde ich halt ein Buch im Jahr schreiben und meine Amazon-Ads mache, weil irgendwas muss man ja tun. Ja. Also ich würde, ich habe ja eh schon sehr viel Freizeit. Für mich, ich habe ja vorher schon gesagt,
Wie alt bist du jetzt?
52.
52.
Also bei mir geht es ja auch schon so langsam los, wo ich sage, okay, irgendwann kann ich ja mal anfangen, das Geld auszugeben. Als guter Schwabe habe ich ja sehr viel
Spaß. Ach so, ne? Ja.
Und ich habe ja auch keine Kinder. Also ich habe keine Kinder. Insofern kann ich richtig. Und dann habe ich immer, sage ich zu meinem Cousin, der ist auch Schwabe, sage ich immer, gut, ich vermach's dann meiner Nichte, seiner Tochter. Und dann sagt er, nö, gib alles aus. Die hat schon genug mit seinem, ja, weil er auch tüchtig gespart hat, dann sage ich, okay, ne, dann schauen wir mal. Also das ist das Schöne irgendwie, dass ich jetzt, ich kenne natürlich viele von meinen Autorenfreunden, die sind jetzt 30, 35, die haben natürlich noch ganz andere Sachen, die leben jetzt auch super, aber dann haben sie ja ein Kind oder zwei und sagen, und sind erst 32, also diese 20 Jahre Unterschied, die machen was aus, weil wenn ich sage immer so für mich selber, sage ich, okay, wenn ich 70 werde, habe ich Glück, hoffen wir mal, ne, wenn es dann noch mehr wird, freue ich mich noch mehr, aber das sind jetzt nur 18 Jahre, also da sage ich mal, okay, da kann man demnächst anfangen mal.
Auf jeden Fall. Vielleicht wären das wären ja mal gute Ziele. Setzt du dir denn auch, also du kommst ja aus der Persönlichkeitsentwicklung auch, setzt du dir denn auch Ziele in diesem Bereich? Ich habe auch gelesen in dem einen, ich weiß gar nicht mehr wo, aber hast du zum Beispiel auch geschrieben, dass Selbstliebe kein Ziel ist.
Habe ich das geschrieben? Weiß ich schon gar nicht mehr, aber ja.
Aber also, ja. Dass man sich das halt nicht als Ziel setzt, genau, es ich glaube, es ging halt eher darum, dass Selbstliebe kein Ziel ist, was man irgendwie erreichen kann, sondern dass es etwas ist, was du leben musst.
So ist es, ja. Ich habe meine Liste da drüben, soll ich sie mal kurz holen, was ich aufgeschrieben habe?
Ja, total gerne, klar.
Ich habe zum ersten Mal seit 2013, im April 2025, mal wieder diese super Goal-Setting-Liste gemacht. Also da habe ich geschrieben, also in 10 Jahren, da bin ich dann 61, also ich bin nämlich nur 51, war der erst im Oktober 52, muss ich auch lesen, damit ich überhaupt... da steht, retired and financially free, bank account is full, also $200,000 in der Bank, lebe in einem tropischen Paradies und genießt das Leben, also Golf, lange Spaziergänge und Reisen. Da muss ich allerdings sagen, also außer Golf mache ich alles jetzt schon. Das ist ja das Schöne. Also ich mache lange Spaziergänge und war also dieses Jahr war es Reisen super. In 5 Jahren, da möchte ich 5.000 Euro im Jahr brutto. Sag mal, brutto ist einfacher. Ja? Also wenn es netto wäre, wäre es ein bisschen schwerer.
5.000 Euro?
500.000, hoppla. Ja. 500.000, also 1 Million Umsatz, sag mal, mit Büchern im Jahr. Da sind wir gar nicht so weit weg davon. Also vielleicht müsste ich mir dann noch zuschreiben, ob ich es netto oder brutto will, weil netto ist natürlich besser, weil du kannst brutto 500.000 haben und netto nur 100.000. Ne? Also insofern sind netto Ziele immer besser.
Wenn du für Amazon-Anzeigen 450.000 Euro ausgibst und
so ist es. Dann umsetzt. Das ist mir schon passiert. Ey. 2020 war verrückt und ich habe da wirklich alles umstellen müssen, weil da habe ich wirklich 25.000 gemacht im Monat und habe natürlich Ausgabe, wie wenn ich 25.000 im Monat hätte. Und plötzlich habe ich gemerkt, irgendwie war ich immer in der rote Zahle jeden Monat, weil ich mir das dann schon so ab... Und dann waren halt immer Extrakosten. Ja, aber dann habe ich gesagt, ja, okay, aber kannst du nicht jeden Monat Extrakosten haben, weil irgendwann... Und da habe ich halt gemerkt, ja, ich habe halt 18.000 Ausgabe. Ja, ich hab klebt, wie wenn ich 25.000 habe, aber nur 7.000 gehabt. Und bin froh, dass ich da keine andere Dummheit gemacht habe, weil da habe ich mir dann wirklich, da war ich auf Malta, da habe ich dann wirklich schon beim Porsche-Händler geschaut, was ich mir jetzt hol, oder die 4.000-5.000 Euro Mietehäuser angeschaut. Bin aber froh, dass ich da dann keine Dummheit gemacht habe. Und dann, also Residence Permit, habe ich dann auch geschrieben, ich möchte dann eine Residence Permit in Panama, El Salvador oder Thailand, Tropical Paradise, ne? Und 20 Bücher. Da habe ich was vor. Gut, jetzt habe ich 15. Und so, das ist dann also in 5 Jahre. Und meine Einjahresziele, da wollte ich die Panama Residency, da habe ich jetzt aber gesehen, die ist schwieriger, wie ich dachte, da muss man $250.000 investieren. Und da bin ich im Moment noch nicht bereit dazu. Und dann habe ich gesagt, ich möchte diese, also in den nächsten 12 Monaten 2 Bücher schreiben. Eins habe ich geschrieben. Und wenn man dann zurückgeht auf jetzt, was kann man dann jetzt machen? Das war im April damals, war neue Anzeigen und mein Buch fertig mache. 5.000 Worte am Tag schreibe und mein Buch ist fertig. Also insofern, unglaublich. Das, also ich kann es jedem nur empfehlen, sich die Ziele aufzuschreiben. Auch wenn, ja. Und die Übung, die wurde auch so gestellt, also das, was möchtest du in 10 Jahren? Nicht, was denkst du in 10 Jahren möglich, sondern was möchtest du in 10 Jahren? 5 Millionen Villa, schreib's hin, ja, weil 10 Jahre sind unheimlich lang, da kann unheimlich viel passieren. Das Lustige ist, dass mit diesen Zielen, wenn du die irgendwie im Kopf hast, also zum Beispiel diese erste Liste, die habe ich teilweise 4, 5 Jahre nicht mehr angeschaut. Aber wo ich sie dann wieder gesehen habe, habe ich gesagt, wow, bumm, das habe ich geschafft. Mhm. Das habe ich geschafft, ne? Also insofern.
Aber das bringt uns ja letztendlich auch wieder zurück zum Thema Selbstwert, weil wenn wir unsere Ziele daraus ausrichten, was wir glauben, was jetzt für uns möglich ist, dann sehen wir in der Regel auch die Person, also dann die haben wir ein bestimmtes Bild von uns selbst. Und wenn wir unseren Selbstwert sehr klein sehen, dann sehen wir halt auch nur eine sehr kleine Person. Deine Bücher bauen sich ja alle eher nach einem ähnlichen Schema auf, oder? Also wir stoßen ja alle zurück auf darauf, dass man seine Gewohnheiten ändern darf, richtig?
Ja.
Und welche Gewohnheiten würdest du sagen, können uns dazu bringen, dass wir unser Selbstwertgefühl verbessern?
Also Dankbarkeit, Nummer eins, Dankbarkeit.
Das heißt ja, Dankbarkeit, also, was mache ich da jeden? Also bei Gewohnheiten sollte man möglichst jeden Tag durchziehen.
Gut, dass du sagst, die Dankbarkeitübung, die mache ich jeden Tag. Ich schreibe mir jeden Tag 3 bis 5 Sachen, für die ich dankbar bin.
Und was schreibst du da für Dinge auf? Weil das finde ich auch immer so spannend, weil man sagt ja, das können auch ganz banale Dinge sein. Bei mir ist es tatsächlich so, wenn ich diese ganz banalen Dinge dann aber zu oft aufschreibe, dann verliert das schon auch die Kraft so ein bisschen. Also ich gehe in die Selbstdankbarkeit sehr stark für die Menschen, die ich in meinem Leben habe, aber natürlich auch dafür, dass ich Autorin bin, dass ich das alles leben darf und so weiter. Das sind so sehr tiefe Dankbarkeitsgründe für mich, aber das hat ja nicht jeder. Jemand, der halt gerade in einer toxischen Beziehung ist, einen scheiß Job hat und so weiter, der kann sich dann schon halt nehmen, ich atme, ich lebe, aber ich höre von ganz, ganz vielen, dass das nicht greift, dass sie sich damit überhaupt nicht verbinden können.
Aber was nur wichtig ist, ist ja nicht nur aufschreiben, sondern es ist wirklich das, was du sagst, verbinden, die Dankbarkeit spüre. Ja? Genau. Und das kann natürlich auch ein Problem sein, also zum Beispiel, ja, wenn ich halt nicht dankbar bin dafür, dass ich lebe, da haben wir doch hier schon ein kleines Problem, ja. Also das heißt, ich nehme es, auf Englisch sagt man, I take it for granted, ja. Und taking for, ich weiß gar nicht, wie man das in Deutsch sagt, take something for granted.
Ich halte es für selbstverständlich. Ich nehme es
für
selbstverständlich.
Ich halte es für selbstverständlich. Und wenn man natürlich solche Sachen für selbstverständlich hält, dann ist es keine Dankbarkeit, erstens mal. Und zweitens kann man dann auch sich nicht drüber freuen. Das heißt, wenn ich meine Partnerin, für die ich dankbar bin, von meiner Mutter, da kann ich mich schon damit verbinden, ja. Und das ist ja sogar noch viel mehr, das verbessert dann die Beziehung. Weil du hast natürlich eine bessere Beziehung mit jemand, wo du dankbar dafür bist, dass du die Person hast. Auch
geil. Ja.
Im Gegenteil, zum Beispiel, wann wird der Beziehung schlecht? Wenn du nicht mehr dankbar, wenn die Routine eingerichtet ist und wenn du sagst, ja, was macht jetzt der Idiot schon wieder, der soll jetzt arbeiten, gell? Und so, also das ist sehr tief. Auch was du gesagt hast, wenn jetzt natürlich jemand in einer toxischen Beziehung ist, dann kannst du nicht dankbar sein für einen toxischen Partner. Aber ich sag mal, ich könnte dankbar sein für die toxische Beziehung, weil ich da vielleicht was rauslerne. Aber natürlich muss man, aus der toxischen Beziehung muss man natürlich raus, so schnell wie es geht. Also ich habe dieses Buch geschrieben, ja, die Kraft der Dankbarkeit. Und da habe ich auch 2 Kapitel drin, wo ich wirklich so alles so runterbete. Was ist eigentlich, sind eigentlich die schlechte Sache auch gut? Und dann das nächste Kapitel ist, ja, die schlechte Sache sind gut. Also zum Beispiel, ich habe eine fantastische Kindheit gehabt. Da konnte ich auch vor 40 Jahren nicht drüber dankbar sein, aber jetzt kann ich dafür dankbar sein, weil sie mich zu der Person gemacht hat, die ich jetzt bin. Und oftmals ist es halt so, wenn wir durch was Hartes durchgehen, in dem Moment kannst du vielleicht nicht dafür dankbar sein. Da musst du vielleicht andere Sachen finden. Vielleicht, dass du atmest, vielleicht, dass du am Leben bist. Aber in einem Jahr kannst du wahrscheinlich zurückschauen und sagen, wow, wow, ich habe es geschafft. Aber das ist alles so eng. Wenn du ein kleines Selbstwertgefühl hast, dann ist halt, das ist halt schon das erste Handicap, weil wenn du ein gesundes Selbstwertgefühl hast, dann kannst du auch für mehr Sachen dankbar sein, weil
genau, du dich halt. Ja, ich glaube, gleichzeitig kannst du halt, das kommt mir gerade, kannst du dieses geringe Selbstwertgefühl durch Dankbarkeit auch total stützen, indem du halt dir ganz, ganz bewusst, und das ist am Anfang wahnsinnig schwer, deswegen sind diese 30 Tage ja so magisch, wenn du es wirklich 30 Tage lang durchziehst, das verändert ganz, ganz viel. Aber am Anfang darfst du dich dazu tatsächlich so ein bisschen zwingen, dir wirklich ganz bewusst Dinge an dir zu suchen, für die du dankbar bist. Zum Beispiel, ja, dass du heute Morgen aufgestanden bist.
So ist es.
Und dann können es wirklich so ganz kleine Sachen sein, wo du im ersten Moment halt so denkst, oh, ist total banal, dass du dir die Zähne geputzt hast und dadurch, wenn du rausgehst mit der nächsten Person, mit der du sprichst, nicht das Gefühl hast, okay,
ein Lächeln von jemand. Ich kann dir sagen, was das erste Mal, wo ich zum ersten Mal die Übung gemacht habe, 2013 im November oder sowas, da habe ich aufgeschrieben. Da bin ich am Marktplatz, ich hatte ja nichts. Ich war arbeitslos, meine Beziehung war auch nicht fantastisch, ja, und Coaching hat auch nicht geklappt. Und da bin ich da gesessen und habe auf dem Marktplatz von meinem Dorf einen Kaffee getrunken. Und am Abend war ich für diese Tasse Kaffee war ich dankbar für einen guten, also für den guten Arbeitstag. Ich war zufrieden mit, ja, ich habe zwar keine Resultate gehabt, aber ich habe gut gearbeitet an dem Tag. Ich habe, wie sagt man, gesät, ja. Und wichtig ist auch bei der Übung einfach, man muss das wirklich fühlen, ja. Wenn du es nur runterschreibst, bringt's nichts. Und das ist eigentlich fabelhaft. Und ich habe mal eine Kundin gehabt. Ich habe das damals mit alle meine Kunden gemacht. Und ich habe da ihr Gesicht gesehen in der Session und sage ich, wann hast du aufgehört, die Dankbarkeitsübung zu machen? Und die so, was? Wie hast du das jetzt gemacht? Sag ich, sehe ich an deinem Gesicht. Dein Gesicht ist völlig anders wie letzte Woche. Dann sagt sie, ja. Schon nach der letzten Session habe ich schon immer gemacht. Da sage ich, ja, was war los? Ja, weil du darfst ja nicht urteilen. Oder sage ich, was war los? Ha, es hat nicht funktioniert. Das ist aber komisch, wenn es nicht funktioniert hat, weil es funktioniert halt normal, wenn man es macht. Also erzähl mal. Und dann hat sie gesagt, ja, ich habe es halt so gemacht. Ich habe gesagt, wenigstens habe ich ein Haus. Wenigstens mögen meine Kinder. Dann habe ich gesagt, Hallöchen, das ist keine Dankbarkeit. Das ist
eine typische deutsche Formulierung.
Das ist Scarcity. Also das, wie sagt man das in Deutsch? Und das Brutale ist ja, diese Übung funktioniert in beide Richtungen. Ja, worauf du dich fokussierst. Das heißt, wenn ich ein negatives Ding, dann ziehe ich Negatives an oder fokussiere mich auf alles Negative in meinem. Dann muss man da wirklich richtig dankbar sein. Und das Lustige ist, und das ist ja für die Deutschen wichtig, wissenschaftlich belegt. Von einem guten Mann, Dr. Emmons, der hat da 2008 ein Buch geschrieben drüber, und der hat die Versuche gemacht, und Dankbarkeit verbessert das Schlaf, verbessert die Stimmung, macht dich mehr optimistisch, hat eigentlich macht dich weniger depressiv, macht dich mehr sozial, hat eigentlich alles die Sache, dass wir würden sofort eine Pille einwerfen, wenn, ja, und das hat alles die Übung Dankbarkeit, und dann muss man es halt mal eine Weile machen, nicht nur 3 Tage, sondern mal wenig. Also die Wissenschaftler sagen, also 3 bis 4 Wochen merkst du Resultate. Und das Brutale ist jetzt, ich habe so viele E-Mails gekriegt von Leuten, die wirklich ganz unter waren, und die haben gesagt, okay, dann habe ich angefangen mit der Dankbarkeitsübung, du, und jetzt 6 Wochen später geht's mir schon besser. Und einmal hat mir eine Kundin gesagt, ich weiß nicht, was los ist, vielleicht werde ich auch verrückt, weil die Situation ist immer noch gleich beschissen wie letzte Woche. Vor 4 Wochen, aber ich bin einfach viel besser drauf und so. Und das war der erste Schritt. Und dann später hat ich dann einen neuen Beruf gefunden, mehr Geld kriegt und so. Und da habe ich wirklich wundersame Sache kriege ich da. Und wegen dem glaube ich dann natürlich noch mehr dran. Und ich habe auch mal an der Business School unterrichtet, Happiness. Und da war diese Dankbarkeitsübung, haben meine Studenten, das war immer eine ihre Hausaufgabe. Also sie mussten immer jeden Tag hinschreiben, die 3 Sachen. Ja, und ich habe gesagt, ihr braucht mir nicht hinschreibe, was ihr gemacht habt, wenn ihr nicht wollt, ja, aber dann macht er halt Beep, dann schreibe da halt Beep, wenn es irgendwas war, ne? Man kann ja für alle möglichen Sachen dankbar sein, auch für Eroberungen im Nachtleben oder so, und sonst habe ich gesagt, okay, braucht ihr mal einen Erzähler, aber macht's dann, und dann habe ich dann wirklich nach 4, 6 Wochen genau die Resultate gesehen, dass mir dann Leute geschrieben, oh, Ich bin dankbar, dass ich jetzt besser schlafe. Ich bin dankbar, dass ich im Unterricht besser mitmache. Ich bin dankbar, dass ich mit meinen Kollegen besser connecte und so. Also es ist einfach fabelhaft. Also das ist eine Sache für Selbstwertgefühl. Und die andere, gibt viele Sachen. Da gibt es sogar diese dummen, doofen Sachen, ja, sich vor der Spiegel zu stellen und sich anzuschauen und sagen, du bist ein ganz großer, so wie ich das immer mache.
Ich hab tatsächlich irgendwann erst festgestellt, dass mein tiefster Glaubenssatz ist, ich bin nicht wertvoll. Und als ich das erkannt habe, habe ich mir so ganz wirklich tausende kleine Aufkleber gekauft, habe die überall hingeklebt. Und jetzt ist es inzwischen so, jedes Mal, wenn ich so einen Punkt sehe, dann denke ich, ich bin wertvoll. Und super. Und ich glaube es halt inzwischen auch. Und es hat lange gedauert und ich glaube, dass gerade bei Frauen dieser Glaubenssatz ganz, ganz tief auch verwurzelt sein kann.
Oh ja, hui, Allergie.
Warte. Gesundheit.
Oh, danke schön. Oh.
Gesundheit.
So, ich bin noch mal, komm, ich bin hier flüht und ja, das ist super, super. Und das ist wirklich so, diese Übungen werden am Anfang immer ein bisschen komisch sein, vor allem, weil wir es nicht gewöhnt sind. Aber sie helfen wirklich.
Ja, also ich kann es euch sagen, das hilft wirklich, wirklich, wirklich. Und wir kaschieren diesen ich bin nicht wertvoll Glaubenssatz sehr gerne durch den ich bin nicht gut genug. Weil ich bin nicht gut genug ist so ein ganz, ganz anerkannter Glaubenssatz, weil das lesen wir ja auch überall, ne? Dass viele das haben. Ich glaube, dass dieser ich bin nicht wertvoll noch viel schambehafteter ist, weil wir diesen Selbstwert, wie du schon auch gesagt hast, ne, das wird sich wertvoll zu fühlen, wird ganz oft mit Arroganz gleichgesetzt, ne, sich selbst zu lieben und Dinge für sich zu tun, das ist ganz oft Arroganz und Egoismus, und aber sich nicht gut genug zu fühlen, das ist ja schon fast wieder, ist ja schon fast wieder cool, obwohl die Auswirkungen natürlich auch stimmen, das ist auch ein ganz, ganz tiefer, furchtbarer Glaubenssatz, keine Frage. Ja. Aber ich glaube, sich selber einzugestehen, dass man sich nicht wertvoll fühlt oder noch viel mehr, dass man sich wertvoll fühlen möchte, das ist ein Riesenschritt.
Ja, und vor allem,
deswegen also dauert es halt auch, auch wenn du diese Aufkleber hast, es dauert eine ganze Weile. Bei mir ist es immer noch ein Prozess, immer noch zu sagen, ich darf so viel Geld für meine Bücher nehmen, ich darf dazu Nein sagen, ich darf diese Grenzen setzen.
So ist es.
Das geht bei mir seit 3 Jahren, dass ich da wirklich ganz intensiv dran arbeite.
Und das sagt man auch immer, also Geld, ja, das ist ja auch wieder Tabuthema und so, aber das ist wirklich auch so. Je höher dein Selbstwertgefühl, desto mehr Geld kommt, lustigerweise, weil du das ja dann halt auch entweder forderst oder so.
Kann ich übrigens auch bestätigen in den letzten 3 Jahren, das ist
extrem. Absolut, ja, dann freue ich mal, wo es noch hingeht, wenn du dann noch mehr, weil das ist, dann kommt es von überall und so. Ich kriege jetzt, natürlich spielt da auch viel zusammen, aber ich habe noch nie so viel Vorschusszahlungen bekommen in der Höhe, wie ich sie jetzt kriege. Da spielt natürlich auch rein, dass die wissen, dass 1 oder 2 von 8 Büchern von mir verkaufen, dann nehmen sie die jeden neuen Versuch, weil jeder neue Versuch könnte ja auch wieder sein, ein Buch, das sich super verkauft. Also ich habe 4, die sich super verkaufen und 11, die sich nicht so toll verkaufen. Aber gut. Und was ich halt nur sage, weil erstens mal Selbstwertgefühl, genau, mangelndes Selbstwertgefühl, das habe ich auch mal irgendwo gelesen, wenn jemand immer gut sein möchte, ja. Ich war nämlich genauso, ich wollte immer gut sein. Was ist die Basis davon? Wenn einer immer gut sein will, dann ist die Basis davon ein mangelndes Selbstwertgefühl. Weil wenn er Selbstwertgefühl hätte, dann wüsste er ja, dass er gut ist. Dann wüsste er, dass er auch Fehler macht und hier und so. Und niemand ist perfekt. Aber das Grundgefühl, wie du gesagt hast, die Foundation wäre das. Und das sind so daran, ich glaube gar nicht,
dass dieses, die Person möchte immer gut sein, sondern die Person möchte, dass andere glauben, dass sie gut ist.
Oder so, und ja, und das
hat auch. Weil er die Bestätigung von außen hat, weil er sie von innen in sich selbst nicht finden kann.
So ist es. Und das hat auch sehr viel, glaube ich, gesellschaftlich merkt man das auch, oder hat auch sehr viel kaputt gemacht, dass manche Menschen gut scheinen möchten, anstatt gut sein, ja? Und ich sag mal so, wenn jemand was Gutes tut, dann ist es ja immer nur okay. Aber ich sag mal, ich glaube, wenn man was Gutes tut, weil man weiß, ja, ich bin ja okay, aber jetzt mache ich das halt nur, dass es dann noch besser ist. Und dann ist natürlich nur bei uns, Deutsche kommt einfach nur dazu, dass uns eigentlich von der Geburt an, also ich weiß nicht, wie es in deiner Generation ist, aber in meiner, und ich bin 73 geboren, also auch schon.
Ich bin 83 geboren, ja. Also gar nicht so also weit weg.
28 Jahre nach dem Krieg, wenn ich richtig rechne, dass er immer, ihr Bösen. Ihr wart die Bösen und macht es nie wieder und so. Und das ist natürlich auch.
Ich bin auch noch ein DDR-Kind, da war es tatsächlich, wir waren die Bösen. Oder ja?
Ja, ich weiß nicht, wer die Bösen. Ich weiß, genau, ich glaube, mir waren die Bösen. Also das sieht man auch ein bisschen so heutzutage, dass das tief drin sitzt im Westen, ja, dieses, und ich mag das auch bei mir, ich wollte eigentlich dann, wo ich jung war, wollte ich eigentlich immer nur der gute Deutsche sein, ja, also wirklich immer gutes mit gutem Vorbild vorangehe, weil ich einfach...
Ich auch, ich war immer bei den Linken im Park, ich war immer, also bei den den richtig Linken im Park, bei den Punks und überall und habe immer sehr früh, sehr antifaschistisch, auch immer noch. Ja. Das ist immer noch ein ganz großes Thema für mich. Aber ja, ich kann es total gut nachvollziehen.
Ja, ja, und also wenn jeder, und das ist auch wieder, kommen wir mal wieder zu dem, was ich damals auch schon sehr früh rausgefunden habe, beim ersten Buch schon, also wenn du die Welt verändern willst, musst du dich selber ändern. Wenn du mit dir selber okay bist, stell dir mal vor, wenn jeder mit sich selber okay wäre, dann wird es ja praktisch eigentlich keine Probleme mehr geben, ne? Weil es ist einfach so, und du kannst das an dir selber prüfen. Ich mag es auch, wenn ich auf irgendwas aggressiv reagiere, ja, oder einfach mies gelaunt bin und jetzt gefällt mir dem seinem Gesicht nicht und dem seine Nase nicht, dann schaue ich immer zu mir selber und sage, was, mein Freund, was ist eigentlich mit dir los heute, ja, weil da muss ich nach innen schauen und sage, was stört mich, was auf gut Deutsch kotzt mich heute an, weil das ist ja nicht meine normale Reaktion auf Leute, ich freue mich jede Person, die ich sehe, ne, und das ist halt auch so was, seit ich das so praktiziere, geht's mir besser. Es gibt natürlich auch alles. Also ein anderer großer Spruch, an den ich mich gerne erinnere, ist, bevor du selber an dir zweifelst, schau erst mal, ob du nicht von Idioten umzingelt bist.
Das ist ja genau die andere Richtung. Aber ich mag tatsächlich, ich finde es auch gut.
Die Balance finde, das magische Wort ist, finde die Balance zwischen den entgegengesetzten Sachen. Ne? Also.
Genau, also bei dem Schuldthema auf jeden Fall auch cool, ja. Aber ich finde, das ist ein cooler Abschluss, weil wir sind ja auch schon so
Richtig hier.
Ich finde es wahnsinnig wichtig und so cool. Das war für mich auch so ein krasser Gamechanger zu gucken, wenn dich was im Außen triggert, guck nicht aufs Außen, guck nicht, was hat die Person jetzt falsch gemacht, sondern guck, warum dich das so sehr triggert, warum das jetzt gerade so ein Thema für dich ist. Wenn du da rangehst und das tut weh, das ist wirklich nichts Einfaches, in diese Sachen reinzugehen. Aber wenn du das machst, dann kannst du so krass viel Heilung in dir hervorrufen.
Absolut.
Du machst so viel Wachstumspotenzial auf.
Das sagt man dabei,
kann man sich überhaupt nicht vorstellen.
Sagt man da bei euch in Deutschland auch das Gesetz des Spiegels oder sowas dazu? In Spanisch heißt das
Ley del Espejo. Genau, also Gesetz des Spiegels sagt man nicht, aber man sagt halt, die andere spiegeln dich immer, andere spiegeln immer das, was gerade hier wirklich, was raus will, was ich zeigen möchte. Und
die Spanier, die haben Gesetz gemacht. Und es ist wirklich
so, Spanisch, wie heißt das?
La Ley del Espejo, das Gesetz des Spiegels. Und es ist wirklich
La Ley del Espejo.
Wenn dich jemand anders was triggert, dann ist es entweder was du auch hast, aber nicht haben möchtest, also, oder was dir fehlt, ja. Deswegen kann, natürlich, und da haben wir die Erklärung zum Anfang von unserem, wenn ich jetzt denke, der ist arrogant, ja, dann ist es vielleicht nur, weil ich ganz so wäre, aber vielleicht ist der gar nicht arrogant, vielleicht.
Ja, weil ich halt auch Angst davor habe, dass jemand mich als arrogant ansieht, ganz oft, ne?
Genau,
und anderes. Ich mir eigentlich wünsche, dass ich so für mich ein, ist ja ganz oft bei Wut und Grenzen setzen so ein Thema, dass uns das bei den anderen so sehr stört, weil ich eigentlich, zum Beispiel, Thema, du bist zwar kein Vater, aber Thema Schule, alle backen einen Kuchen und drei nicht und die anderen, die regen sich darüber auf, dass die drei keinen Kuchen backen. Die drei sind aber diejenigen, die sagen, nee, ich back keinen Kuchen, ich kaufe den nur zum Beispiel, das ist meine Grenze, ich nehme mir dafür keine Zeit. Die anderen, die rummeckern, würden aber vielleicht auch den Kuchen viel lieber kaufen, haben aber Angst vor der Reaktion der anderen. Und letztendlich sehen sie halt gespiegelt, regen sich so sehr darüber auf, weil die das machen, was sie eigentlich machen wollen.
Da habe ich natürlich auch einen großen Vorteil, dass ich solche Geschichte kriege, natürlich nicht mehr als Nicht-Vater und meine Freundin, ihre Kinder, die sind schon 25, also da gab es diese Probleme auch nicht. Insofern bin ich da gut davonkommen. Und jetzt auch nochmal so allgemein, also ich glaube, was auch ganz wichtig ist, dass wir einfach auch akzeptieren müssen, dass wir nicht perfekt sind. Also ich habe schlechte Tage, ich werde auch manchmal unnötig wütend.
Ja,
manchmal
super.
Manchmal werde ich wütend, weil es halt an der Stelle Wut oder sauer sein ist ja auch eine Art der Kommunikation. Man muss ja manchmal auch richtig sauer werden, damit man der andere Person, also da sind wir wieder beim Grenze auf. Zeige an, das wird auch immer so tabuisiert, aber ich, dann werde ich halt sauer, das heißt dann bis hier und nicht weiter. Und danach kann man das dann auch wieder ganz locker. Also ich bin eigentlich, wenn manchmal ziemlich schnell wütend, kann aber auch ziemlich schnell dann auch sagen, okay, sorry, tut mir leid, jetzt habe ich ein bisschen überreagiert oder so. Und einfach, da sind wir wieder beim Thema Selbstwertgefühl oder wie rede ich mit mir selber, wie gehe ich, sage ich halt, okay, ich verzeih's mir, ja, ich verzeih mir meine Fehler und versuche halt daraus zu lernen, dass es mir nicht so oft passiert, ne, aber zum Beispiel, ja, vor 3 Wochen, da war ich auch mit Gott und der Welt sauer, ja, da haben mir die Inder, mein indischer Verlag hat da irgendwas gemacht, mein japanischer Verlag wollte Tricks und da bin ich halt auch kurz, dann habe ich natürlich kurz 2 E-Mails geschrieben, wo ich dann praktisch auch gesagt habe, ja, dann lassen wir es halt, ja, Freunde. Dann lassen wir es halt, dann machen wir halt hier gar nichts mehr. Und dann kam dann wieder die Entschuldigung, sagen wir, wir machen es so wie du.
Ja, sag, dann lass ich auch noch dran arbeiten.
Okay, wenn ich mich in der Wortwahl vergriffen habe, das Geile ist ja, für mich ist ja ChatGPT ist ja einfach Wahnsinn jetzt, weil ich schreibe ja die erste E-Mail, wo ich schreibe, weißt du, da voll emotional und alles und mit.
Und dann so ChatGPT, mach mal gesellschaftskonform draus.
So ist es. Ich schreibe dann so, ja, ihr Säcke, ihr seid doch alles Halsabschneider, und dann gegen ChatGPT und sag, mach schön, ja, und dann sag ich, sehr geehrte Damen und Herren, wir sind nicht, wir finden Ihr Angebot nicht so toll und so weiter, ja, und das, dafür ist ja natürlich gut, ja, das geht dann schneller. Ja,
für Diplomatie ist ChatGPT definitiv, könnte die Welt verändern, auch in dem Bereich.
Ja.
Marc, es war mir eine so große Freude.
Für mich auch.
Super inspiriert. Und ich hoffe, ihr da draußen auch, schreibt super gerne in die Kommentare, was euch am meisten inspiriert hat. Schaut euch Marcs Bücher an. Sie haben schon so, so viele Menschen inspiriert da draußen. Ich habe gerade zu diesem
Zu wenige Deutsche, wird Zeit, dass die Deutschen.
Ja, genau. Aber ihr könnt die, ich habe gerade auch nochmal das Interview mit Joanna Penn von dir gehört. Ihr könnt auch wie alle anderen Deutschen die Bücher auf Englisch kaufen.
Ich glaube, also auf Englisch wird es. Kann ich mich nicht beklagen über meine deutsche Leser. Also in Englisch laufen. Ich glaube, die hören sich einfach auch in Englisch besser an, weil ich halt in Englisch schreibe und so. Und so wie halt die englischen Autoren, das sind so meine Einflüsse. Und da kann schon sein, dass es auf Deutschland dann ein bisschen holprig rüberkommt. Und also lustig ist ja, das 30 Tage, das verkauft sich gut in Deutschland. Das hat lustigerweise meine Mutter Korrektur gelesen.
Die anderen. Sagen wir mal, liest auch meine Bücher Korrektur tatsächlich.
Die anderen Bücher, die habe ich von Profis machen lassen und die verkaufen sich halt nicht so gut. Also vielleicht lasse ich meine Mutter auch noch über meine anderen Bücher.
Ja.
Ich mal drüber schauen und sage, mach du mal, Mutter, die du dann vielleicht noch ein bisschen einen positive Touch drauf als liebende Mutter.
Also auf jeden Fall ein großes Shoutout an deine Mama.
Ja.
An Mamas allgemein.
Genau, an Mamas allgemein, ihr seid die Größten. Und wie gesagt, was ich gesagt habe, das ist ganz wichtig. Sei vorsichtig, wie du mit dem Kind sprichst. Es wird die innere Stimme des Erwachsenen.
Und das ist auch egal, ob du Mutter oder Vater bist tatsächlich.
Ja.
Mein Mann hat von einem Bekannten mit 7 oder 8 den Satz in den Kopf bekommen, wenn du willst, kannst du ein Riese sein. Und das trägt er halt bis heute mit in sich. Ne? Und
dem geht's bestimmt gut. Bei dem klappt bestimmt alles, was...
Ja, was heißt, es klappt alles? Es ist halt, er hat halt, egal, sagen anders, egal was passiert, er hat immer diesen Satz im Kopf.
Ja.
Ne? Also auch wenn er scheitert,
auch das wenn
er
auch, genau.
Das er weiß letztendlich, wenn ich will, kann ich ein Riese sein. Und das und wenn du dieses diesen Gedanken in dir trägst, dann kannst du immer wieder aufstehen.
Am Ende wird alles gut.
Weil wir fallen alle und tatsächlich sind es meistens auch die stärksten Menschen, die den größten Struggle durchmachen.
Blut. Da holst du dir die größten Lernerfahrungen raus. Also
ja. Das Leben gibt dir nur das, was du wirklich bewältigen kannst.
Das sind fantastische
Glaubenssätze. Manchmal echt hart. Ja.
Das sind die fantastischen Glaubenssätze. Bei mir war es am Ende wird es immer gut. Ja, das bringt mich durch. Genau das, was du gerade gesagt hast, oftmals ist also was hier, und das Geile ist, wie du, wenn du es dann auch mit der Zeit merkst, also zum Beispiel, wenn du zurückguckst auf alle deine schlechten Sachen, die dir passiert sind im Leben, wenn du da mit Zeit drauf zurückguckst, sagst, wow, da kam immer was Gutes raus. Ja, bei mir war das meistens Liebeskummer oder hier und da oder da, diese Arbeit gekriegt und dann in Barcelona gelandet, ne, oder nicht zum Fußballprofi wurde, aber jetzt lebe ich besser wie meine, wie die Leute, die Profis oder Halbprofis geworden sind, weil die müssen dann normalerweise.
Da gibt's diese, vielleicht mache ich dazu mal ein extra Video zu, da gibt es diese Lebenslinie-Übung, wo du halt wirklich aufs und hast halt quasi die Nulllinie, hier ist alles neutral und dann hast du da drunter so eine Zeitachse und machst dann so Punkte, was wo passiert ist und dann kommst du halt auf so eine Geschichte, ne?
Die habe ich
und dann ist es super spannend zu gucken, diese Aufs, was ist da passiert? Also was ist da unten passiert, das dich dazu gebracht hat, wieder da hochzukommen? Und daran kann man super gutes Muster herausfinden. Genau. Kannst du super gut herausfinden, wo liegen eigentlich tatsächlich meine Stärken? Was motiviert mich immer wieder? Was inspiriert mich immer wieder? Weil da kommen immer wieder ähnliche Dinge. Ich finde, das ist eine Wahnsinnsübung.
Ich mache es dir so ähnlich. Bei mir ist dann so, die habe ich so im Coaching beigebracht, also die Outside-Linie. Und dann schreibe ich halt, wann ist mir was Schlechtes passiert? Die Schicksalsschläge sozusagen.
Mhm.
Aber nicht so viel Zeit drauf verschwenden, halt nur so. Und dann schaue ich aber, was kam da Gutes davor?
Ja.
Also mein Vater, wo der tot war, was kam da für mich raus? Ich habe dann gemerkt, ich habe mein Leben selber in der Hand. Ich mache, was ich will mit meinem Leben. Stärke natürlich. Oder wenn mich hin und wieder mal eine Frau verlassen hat, ja, was kam da dann besser?
Wieder mal eine Frau verlassen
hat. Ja, also vielleicht, ja, dann. Ja, ja, ganz, ganz schlimm. Aber das war dann so, ja, da auch, dann hinterfragt man sich vielleicht mal wieder als Mensch. Ich habe aus jeder Sache immer was gelernt. Oder dann sehe ich natürlich, mit wem ich heute zusammen bin. Und dann freue ich mich natürlich auch, weil es halt läuft, ne? Und so. Oder arbeitslos. Dann beim ersten Mal arbeitslos nach Barcelona. Beim zweiten Mal arbeitslos. Jetzt ein Autor war da und wirklich so, dass ich sage, heute lebe ich eigentlich ein Leben. Das ist eigentlich so schön. Das konnte ich mir vor 10 Jahren nicht vorstellen. Also auch wenn die Leute dann, wo uns zuhören, wenn die diese Übung machen, ja, mit dem, die Zielübung mit den 10 Jahren und so. Schreib hin, du, egal wie wahnsinnig sich's anhört. Also das ist einfach so,
Also ihr da draußen habt jetzt 2 Aufgaben, schreibt entweder auf Marks Art oder auf diese Lebenslinie Art die wichtigsten Ereignisse in eurem Leben auf und schreibt Ziele auf für in 10 Jahren, auch wenn ihr 63 seid da draußen, ne? Aber ganz besonders halt auch, wenn du nicht möchtest, dass dein Leben die nächsten 10 Jahre so weitergeht, wie es heute ist, dann schreib dir auf, wo du hin willst. Und dann find heraus, wie du dorthin kommen kannst. Und Marc, ich könnte noch
schreiben. Dankbarkeit.
Die Dankbarkeit. Genau. Und das ist die 3. Hausaufgabe. Definitiv.
Genau. Das ist die beste. Wenn sie keine andere machen, wenn sie die machen, dann können sie dir in 4-5 Wochen schreiben, wie sieht's aus. Hat der Marc recht gehabt
und
die
Andrea? 30 Tage ab heute. Und dann schreibt uns super gerne, was sich verändert hat.
Du sagst mir Bescheid und es war eine Riesenfreude auch mit dir mal. Vielleicht machen wir es mal wieder so und machen
super
mal.
Super gerne. Ich habe noch 3 Millionen Fragen. Also
alles klar. Ja, super. Hat riesen Spaß gemacht, Andrea. Freut mich.
Ja, mal wieder Deutsch,
Schwäbisch-Deutsch so. Aber ich hoffe, man hat mich verstanden. Ich hoffe, du musst keine Untertitel setzen, damit mich
die auch. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, es gibt auch genug Leute aus Schwabenland zu gucken und genug Berliner, die eh alles verstehen. Außer die Bayern, die verstehen wir nicht so gut. Und ganz krasses Plattdeutsch an der Ostsee ist auch schwierig.
Super.
Aber das geht schon. Alles klar, Marc. Hab einen wunderschönen Tag, wunderschönen Sommer.
Du auch.
Und bis ganz bald.
Bis bald. Ciao, Le.
Ciao.
Was hast du mitgenommen? Was hat dich bewegt, berührt? Hattest du vielleicht eine Erkenntnis, einen Aha-Effekt? Oder hast du das Gefühl gehabt, das ist irgendwie gar nicht mein Leben, aber irgendwie würde ich trotzdem gern einen ähnlichen Weg gehen oder die Erkenntnisse, die Marc auf seinem Weg gesammelt hat, für mich nutzen. Kommentiert total gern und wenn dir das Interview gefallen hat, dann abonniere auch den Kanal. Und jetzt fühl dich ganz fest umarmt. Denk daran, du bist wundervoll und du hast es verdient, deine Träume zu leben. Mach's ganz, ganz gut. Dein Andrea.